Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Woman, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Heute habe ich Professor Dr. Maja Göpel zu Gast, die viele von euch sicherlich aus den Medien kennen. Schön, dass du heute da bist, liebe Maja.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ich freue mich auch, weil ich weiß, es wird sehr, sehr interessant. Ich hoffe, dass wir die Zeit heute halten, weil ich habe ja eben schon gesagt im Vorgespräch, so viele Fragen, wie ich an dich habe, aber wir geben unser Bestes, in den 35 Minuten drin zu sein. Und ich mag mal direkt einsteigen, weil gestern die Wahlen waren und wir nun die aktuellen Ergebnisse auch haben. Wir hatten eben kurz vorher schon drüber gesprochen, Maja. Wie siehst du das Ergebnis in Bezug auf all dem, was jetzt so die letzten, ich nenne es mal ein, zwei Jahre passiert ist? Und hast du eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte?
Ja, ich habe, ist immer die Frage, aus welcher Perspektive man drauf schaut, ne? Oder Frau drauf schaut. Angesichts dessen, was sich die letzten Wochen Bahn gebrochen hat, habe ich ein Gefühl von der Erleichterung. Ich bin sehr viel mehr wieder in der Ruhe, weil ich den Eindruck habe, wir haben Zeit gewonnen. Ich war wirklich schon an dem Punkt, wo ich besorgt war, dass einige derjenigen, die überlegt haben, es wäre super, eine AfD-orientierte Art der Umgangsform jetzt auch in christdemokratischen Parteien zu etablieren, damit so viel Land gewinnen könnten mit Unterstützung des transatlantischen Partners, der da gerade die Demokratie demoliert und den absolut rücksichtslosen, machtbesessenen Mann gerade als die Führungsfigur des 21. Jahrhunderts wieder hochzieht, dass das so viel Appetit hier mit sich bringt, dass wir von solchen Sachen wie einer Minderheitsregierung zwischen der FDP und der CDU anfangen zu träumen, die sich dann von der AfD eben legitimieren lässt, weil wir ja die deutlichen Unterschiede für mich zwischen den drei Parteien und den anderen darin sehen, dass sie gesagt haben, in dem Moment, wo die Wirtschaft brummt und wo gut situierte Personen wieder mehr Freiheiten bekommen, zu gestalten, was sie wollen, würde da bestimmt auch insgesamt was Gutes rauskommen. Das sind diese ganzen alten Stories aus den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Trickle-Down-Effekt gibt den Reichen mehr Freiräume und dann machen sie die Arbeitsplätze für die anderen. Oder die Technologie wird es richten. Wir haben überhaupt kein Umweltproblem. Also es war für jemanden, der damit arbeitet, sowohl inhaltlich als auch von den Umgangsformen so grausam, dass ich jetzt erleichtert bin. Und natürlich haben wir noch lange deshalb keine Politik in der neuen Koalition, die das zur Priorität machen würde mit den sozialen und ökologischen Themen und der Frage nach der Gemeinwohlorientierung. Aber mir ist es total wichtig aufzuzeigen, und das ist vielleicht die wichtigste Botschaft heute auch, dass ja zum Glück diese Strategie gescheitert ist in Deutschland. Deshalb habe ich so das Gefühl, ich bedanke mich heute bei Deutschland, weil wenn man sich anguckt, was die AfD für eine Unterstützung bekommen hat, also 2,5 Millionen Euro da mal eben von österreichischen Plakatdruckern oder Elon Musk und Meta, die ja nachweislich die Posts alle priorisiert haben oder ein direktes Endorsement bekommen haben mit Alice Weidel da Sachen gemacht hat. Die haben die ganze Medien, also Social Media Plattform für die AfD eingesetzt. Dafür ist es noch verhältnismäßig gering geblieben. Und die Christdemokraten, glaube ich, können sehen, wenn man sich die Wählerwanderung heute anguckt, dass sie am meisten an die AfD verloren haben. Also ein bisschen mehr auf die Wissenschaft hören, die sagt, wenn du versuchst, das Original nachzumachen, dann wirst du nicht gegen das Original gewinnen können, ist ja genau die Quintessenz. Und bei der FDP genauso, wenn du dich so defektiv verhältst und sagst, mir sind eigentlich alle anderen egal, ich lasse eine gesamte Regierung, sprenge ich mit D-Day-Fantasien, um danach besser wieder in ein Parlament einzuziehen und wieder stärker sein zu können, dass das auch nicht funktioniert hat, finde ich es ganz, ganz zentral zu betonen, heute auf diesem Weg hin zu, wie können wir jetzt wieder mehr die Gemeinsamkeiten, die Kompromisse forcieren.
Ich glaube, da sind wir auch schon mitten im Thema drin, weil natürlich soll es heute vielfach um das Thema der Demokratie gehen, und zwar einer liberalen Demokratie. Da kommen wir gleich noch drauf. Natürlich aber auch gehen wir auf dein neues Buch ein, Werte, was ich sehr, sehr spannend gelesen habe, freue ich mich auch drauf. Aber für all diejenigen, die eigentlich gar nicht wissen, wer du bist, mal ganz kurz ein wenig über dich. Maja arbeitet seit über 25 Jahren als Politökonomin, Transformationsexpertin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin an der Schnittstelle von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Die Politikberaterin, Bestsellerautorin und gefragte Rednerin ist Professorin für Nachhaltigkeitstransformation an der Leuphana-Universität Lüneburg und Gründerin von Mission Wertvoll. Sie war zuletzt wissenschaftliche Direktorin am The New Institute und Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. Davor leitete sie das Berliner Büro des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie, nachdem sie 6 Jahre als Direktorin Zukunftsgerechtigkeit des Brüsseler Büros und als Campaign Managerin Climate Energy in Hamburg den World Future Council mit aufgebaut hat. Die diplomierte Medienwirtin und promovierte Politökonomin ist Mitglied im Club of Rome, dem World Future Council, der Balaton Group und Mitbegründerin der Initiative Scientists for Future. Sie war Mitglied im auch schön, Bioökonomierat der Bundesregierung, wurde vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit der Science Communication Medaille um den Theodor-Heuss-Preis. Also wir sehen, wir haben hier nicht irgendjemanden sitzen, sondern eine Frau, die wirklich was zu sagen hat. Und da sind wir ja eben auch schon direkt mit eingestiegen. Von daher freue ich mich mega, dass du heute hier bist, liebe Maja. Lass uns mal tatsächlich reingehen in das Thema einer liberalen Demokratie. Du hast ja eben schon verschiedenste Seiten auch angesprochen. Wie siehst du die Möglichkeit, dass wir da tatsächlich wieder hinkommen?
Also erstens ist es, glaube ich, total relevant, sich um den Begriff Demokratie Gedanken zu machen, weil der ja sehr entkernt wurde von der einen Seite. Die populistische Seite hat ja mehr und mehr gesagt, es müsste eigentlich darum gehen, dass die aktuelle Stimmung einer Bevölkerung sofort von der Erfüllungsgehilfinnen umgesetzt wird. Ne? Das ist ja so dieser Gedanke. Jetzt wollen das gerade irgendwie 55% in der Bevölkerung, also macht das gefälligst und sonst ist das nicht mehr Demokratie, sondern ein Staat, der nicht den Volkswunsch umsetzt. Das ist natürlich ein völlig verkürztes Verständnis, weil wir in einer repräsentativen Demokratie aus guten Gründen eine Arbeitsteilung verfasst haben, wo Menschen Vollzeit sich mit den Themen und den Zusammenhängen von politischen Entscheidungen und deren Auswirkungen auf die Lebenszusammenhänge in dieser Gesellschaft auseinandersetzen dürfen, was ich, wenn ich den ganzen Tag einen anderen Job mache, natürlich überhaupt nicht überschauen kann. Also da ist der Brexit ja das Beste gewesen. Also wie kann man es machen? Im Nachhinein muss man sich ja das wirklich fragen, so eine fundamentale Richtungsentscheidung in einen Volksentscheid, der nur Ja und Nein anbietet, zu geben. Und dann ist ja auch da stattgefunden mit einigermaßen gut orchestrierter, nicht umfassender Darstellung der Konsequenzen, dann eben einen Brexit zu forcieren. Wo jetzt ja viele sagen, wow, das war vielleicht nicht so eine gute Idee, ne? Also wenn man sich die Lebensverhältnisse und die wirtschaftlichen Verhältnisse dort jetzt anguckt. Und das ist ja das Erste, dass wir und damit sind wir aber auch beim Thema Vertrauen, diese Arbeitsteilung brauchen, damit Personen, inklusive Nachrichtendienste und sowas, es kann natürlich nicht jeder von uns wissen, was hat Putin jetzt gerade wieder über irgendwelche Kanäle gesendet. Also das geht natürlich nicht, aber diese Information brauche ich, um politische Entscheidungen treffen zu können. Das heißt, es ist sehr gut, in diese Arbeitsteilung zu vertrauen. Und das ist aber der zweite Punkt, dieses Vertrauen zu erhalten. Und das ist etwas, wo die demokratischen Prozesse, wie wir sie jetzt hatten, zu rigide, zu starr und zu selbstreferenziell geworden sind. Und das ist, glaube ich, das, was in der Gesellschaft dieses Ohnmachtsgefühl mit sich bringt, was dann eben auch zu so einer populistischeren Forderung führt. Ne? Wie, ihr sollt gefälligst das machen, was wir wollen. Wenn man sich gar nicht mehr gehört fühlt, dann ist das und gleichzeitig sehr viel Sorgen hat und die im Diskurs ja auch immer nach vorne geschoben werden. Also wie wir gerade sprechen, dann ist Deutschland kurz vor dem Untergang und wir können alle nichts mehr und so. Dann gibt das halt so einen Melting Pot für Aggressivität. Und deshalb ist die Suche danach, wie können wir diesen parteipolitischen Apparatus aus seiner eigenen Infighting-Logik, die uns ja auch in diesem Wahlkampf so irre gemacht hat, wieder zurückholen und sagen, Jungs, und es waren ja wirklich vor allem die Jungs und Frau Alice Weidel, könnt ihr klarkommen? Also eure narzisstischen Schlagabtausche und euer Aufgaloppieren und Rumpräsentieren und Personifizieren, das ist gerade echt nicht das, was wir brauchen, sondern wir brauchen das Gefühl, dass jemand diese Ämter und dieses Delegieren von Macht über uns, weil das ist ja eingebaut dann, ne, wenn ich das abgebe, das anerkennt, was das für einen Vertrauensvorschuss auch ist aus der Bevölkerung und sich diesem Amt nach bestem Wissen und Gewissen, wie es der Amtseid für Ministerinnen ja auch vorgibt, tatsächlich zu stellen und die Rückkopplungsschleifen in die Bevölkerung zu verbessern. Und deshalb bin ich total froh, dass es da so Initiativen gibt, die das aus der Wissenschaft begleitet, wieder wie Staatsreform, beispielsweise an der Hattie School of Governance oder Reform, kommt jetzt von Project Together, die wirklich die Vorschläge nach vorne tragen. Wie kann diese Permeabilität, also zwischen den Wahlen im Grunde genommen die Rückkopplungsschleife zwischen Bürgerinnen und Bürgern und den politischen Entscheidungsträgern verbessert werden, aber nicht mit der Idee, wir sagen euch gefälligst, was ihr morgen umsetzt, sondern mit der Idee, wir ringen gemeinsam darum, wie kann Politik bestmöglich wirksam sein, sodass wir die gesellschaftlichen Ziele erreichen und gleichzeitig die Leute aber auch wissen, wo geht's jetzt lang.
Okay, jetzt waren da ganz, ganz viele Punkte drin. Ich will mal den ganz wichtigen Punkt aufnehmen, weil wir auch ganz viele Unternehmerinnen beziehungsweise Führungskräfte mit dabei haben, das Thema Vertrauen. Ich glaube, Leadership und Vertrauen ist sicherlich das A und O. Glaubst du nach all dem, was wir jetzt in der letzten Zeit erlebt haben, dass wir ein wirkliches Vertrauen wiedergewinnen können? Ich meine, wenn man sich die Quote anguckt, über 80%, die gewählt haben, das ist ja wirklich schon revolutionär. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns mal so die Vergangenheit angucken, brauchen wir eigentlich nur in die Beziehung reingehen. Ist in einer Beziehung das Vertrauen einmal verloren, ist es sehr schwer, das wieder aufzuholen. Glaubst du, wir haben die Chance dazu in der Politik oder auch in der Gesellschaft generell?
Ja, die Chance haben wir ja immer. Und das ist für mich auch im Moment der allerwichtigste Punkt. Also, dass wir nicht so schnell sagen, etwas ist für immer vorbei oder ach, das mit dem Klimawandel ist jetzt eh auch zu spät oder so. Also, da haben wir ja so eine Kippschalterlogik manchmal, die eigentlich dann dieses Ohnmachtsgefühl und die Angst nur noch mal verstärkt. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich habe ja viel mit komplexen Systemen gearbeitet und mit Veränderungsdynamiken. Also, Zukunft ist immer offen. Und sie verändert sich graduell und kann ein Trend, in aller Regel wird ein Gegentrend aus rufen. Manchmal ist die Frage, an welchem Zeitpunkt. Das ist dieses Problem mit den Kipppunkten. Ne? Wenn wir das Gefühl haben, ups, jetzt galoppiert es uns weg, werden wir wahrscheinlich starke Krisen erst erleben, bis wir dann uns wieder besinnen, dass man bestimmte Dinge vielleicht übertrieben hat. Aber natürlich ist das immer möglich und historisch betrachtet, wenn man rauszoomt, da hat es ja auch immer stattgefunden. Also es war ja nie eine lineare Richtungen, die wir uns entwickelt haben, sondern es gab immer Phasen, wo Pfade ziemlich klar waren und dann gab es wieder Pfadbrüche. Und deshalb ist es ja immer wichtiger, jetzt, wo alle so viel Sorge darum haben, dass wir es nicht schaffen, die Möglichkeit, dass wir es schaffen könnten, stark zu machen. Weil das sehen wir, und das ist zum Beispiel auch ein Thema, was ich in dem Buch aufgenommen habe, dieses, wenn wir den anderen nicht über den Weg trauen, dass sie eigentlich an einem Ergebnis arbeiten oder mitarbeiten würden, was ich für wünschenswert halte, dann halte ich mich selbst auch immer mehr zurück. Diese pluralistische Ignoranz, zu denken, die Mehrheit möchte jetzt aber das bestimmt nicht. Dann fangen wir an, unsere eigenen Werte, unsere eigenen Impulse nicht mehr zu kommunizieren, nicht mehr reinzubringen, weil ich Angst habe, dass die Herde, weil wir ein soziales Tierchen ja sind, gerade woanders langläuft. Und dann will ich die Herde gerade in einer Risikosituation nicht verlassen. Und wenn du dann noch ein paar Leute in der Herde hast, die allen Abweichlern so richtig fies in den Nacken beißen, dann traust du dich halt noch weniger. Und das ist ja die Abwärtsspirale, die auch die rechtspopulistische Seite und jetzt Elon Musk und Donald Trump ja mit einer Brutalität in den USA ausspielen, dieses Erniedrigen, dieses Demoralisieren, dieses alle im Grunde genommen mit diesen E-Mails, ihr müsst euch jetzt rechtfertigen, was habt ihr jede Woche gemacht, sonst schmeiße ich euch alle raus und wer nicht antwortet auf die E-Mails, ist sowieso sofort gefeuert, das ist ja alles komplett illegal. Und trotzdem wird dieser Druck aufgebaut und werden Fakten geschaffen, gegen die dann Gerichte und Widerstand erstmal wieder leben muss. Und das ist etwas, was wir deutlich aber benennen müssen und vor allem nicht darauf einsteigen, dass es jetzt zu spät ist, sondern zeigen, wo überall findet sich denn trotzdem Resistenz dagegen und in welchen Werten sind die gegründet und wie kann man sich da wieder besser zusammenschließen, aber auch unterstützen. Weil wenn Einzelne den Kopf rausstrecken, dann kriegen die manchmal eben sehr schmerzvoll einen drüber. Aber da sind wir auch in den USA so ein bisschen am Kipppunkt jetzt. Also Timothy Snyder kann ich da sehr empfehlen, der als Historiker immer drauf guckt, wie sich shiftet. Der hat jetzt letzten Freitag geschrieben, dass er das Gefühl hat, die übertreiben es gerade so doll, dass man merkt, dass mehr und mehr Menschen sagen, warte mal. Und dann hast du natürlich wieder ein Potenzial für besagte Gegenbewegung.
Absolut, das ist so. Und aber letztendlich ist es ja ganz häufig so, ne? Wenn die Dinge ganz stark übertrieben werden, dann verlieren sie irgendwann auch an Glaubwürdigkeit. Ich meine, das sehen wir ja mit dem, ich nenne ihn mal Fake-Populismus, den wir ja gerade auch haben, wo halt rausposaunt wird, ich zeige dir, wie du 6-, 7-, 8-stellig verdienst und so. Da glaubt ja mittlerweile schon kaum mehr einer dran. Und das kann natürlich drüben dann auch genauso passieren. Ich habe immer das Gefühl, wenn wir wahre Leitbilder hätten, dann würde man denen ja auch folgen und auch entsprechend vertrauen. Wenn man das jetzt mal auch in die Kombination mit dem Thema der Werte setzen, wie siehst du das und hast du das Gefühl, wir können wieder Leitbilder auch bekommen? Also ich bin da ja sowieso, ich bin immer optimistisch unterwegs und auch immer sehr zukunftsorientiert. Aber es sind ja nicht sehr viele, wie wir gesehen haben. Und wie können wir das als Vorbild oder Leitbild schaffen, genau diesen Zug, diesen Antrieb auch wieder zu bekommen?
Ja, aus meiner Sicht ist das ja immer das Zusammenspiel zwischen Individuen und Strukturen. Und das finde ich jetzt gerade eben auch total relevant. Und das habe ich versucht auch in dem Buch klar zu machen, dass wir nicht alles nur mit einem, wie gehen wir miteinander um oder vertraue ich der Person oder nicht mehr, unter welchen Bedingungen mache ich das. Das ist ja auch eine Überladung eigentlich von diesen 24 Stunden, sondern gerade ab einer bestimmten Größenordnung haben wir ja Rituale institutionalisiert, zum Beispiel Abstimmungsprozesse oder Dokumentationsnotwendigkeiten von Entscheidungen etc., die ein Vertrauen auch ein Stück weit institutionalisieren. Hinter Bürokratie steckt ja nicht nur eine Drangsalierung, selbst wenn das gerade so wahnsinnig durchs Dorf gepeitscht wird und wir, glaube ich, alle unsere Beispiele haben, wo es absolut übertrieben wurde und vor allem immer noch in Papierform und was weiß ich, gehe ich alles mit. Aber zu sagen, alles weg würde mehr Freiheit mit sich bringen, das merken ja selbst die tollen Doge-Repräsentanten. Wenn ich alle rausschmeiße, fehlt irgendwann das Wissen. Und vor allem geht es ja auch darum zu fragen, warum diese Regelhaftigkeit auch eine verlässliche Instanz gewesen ist, dass sich nicht die Willkür und die Rechte des Stärkeren einfach immer durchsetzen. Und das ist ja ein Stück weit ein Versprechen. Das heißt, wie kann ich auch durch Institutionen, die in der Regel gerade in Deutschland, weil die nach dem Zweiten Weltkrieg ja durchdacht worden sind, wie können wir eigentlich auch konstitutionell mit den Grundrechten, mit einer unabhängigen Presse, mit einem unabhängigen, starken Innovations- und Wissenschaftssystem, dafür sind wir immer noch international bekannt, dann aber natürlich auch Gerichte und die Unabhängigkeit von Richterinnen und Richtern, das sind ja alles Institutionen, die als vertrauenssichernde Maßnahmen sozusagen jenseits der direkten Umgangsform auch aufgebaut wurden, weil wir wissen, wir können das nicht alles jedes Mal jeden Tag wieder aushandeln und die direkten Beziehungen sind natürlich irgendwann in der Größenordnung, Geschwindigkeit, Komplexität und Anonymität nicht mehr ja, mit diesen normativen Rückkopplungsschleifen zu bewältigen. Und deshalb ist der Schutz der Institutionen aus meiner Sicht halt jetzt gerade unfassbar relevant dafür, zu sagen, so können wir das Vertrauen wieder aufbauen.
Letztendlich, ne, wir sind, die meisten Menschen sind ja auch sehr sicherheitsorientiert und da bringt natürlich Struktur, Institutionen und Ähnliches zumindest ein gewisses Maß auch an Sicherheit. Und ganz klar hat man ja auch immer wieder festgestellt, ne, Unternehmen, die versuchen, ohne Führung das Ganze durchzuziehen, gehen irgendwann über den Deister. Und auch da ist es ja die Führung, die wirklich führt, auf eine bestimmte Art und Weise logischerweise, sorgt ja auch für Strukturen. Wenn wir es einfach machen lassen, passiert halt irgendetwas. Und das will ja letztendlich auch keiner. Ich möchte mal, weil das so das Entree auch in deinem Buch gewesen ist, auf das Thema Wohlstand eingehen und das Rechtfertigen eines neuen Wohlstandsverständnisses, wie du es so schön gesagt hast, für das 21. Jahrhundert. Wir sind ja doch sehr in einer krisengebeutelten Zeit. Wie können wir es schaffen, tatsächlich ein neues Wohlstandsverhältnis oder Wohlstandsverständnis zu etablieren?
Ach, eigentlich ist das da. Das ist ja das Beruhigende, was ich versucht habe, in dem Buch auch zusammenzuführen. Dieses die ganze Zeit einfach nur zu sagen, unser Wohlstand geht kaputt, wenn wir jetzt nicht mehr oder weniger weitermachen wie vorher. Das ist ja genau die Erzählung, die uns immer wieder die Risiken in die Zukunft verschieben lässt, bis es dann knallt und wir Dinge verändern müssen, weil es einfach gar nicht mehr funktioniert. Und das ist natürlich eine schockbasierte Innovations Logik und eigentlich müssten wir eine gestalterische Innovationslogik bekommen, wo ich sehe, ach guck mal, bestimmte Grundlagen, zum Beispiel Bestände von Naturkapital oder Anzahl von Erzieherinnen in unserer Gesellschaft, die sind zu gering, als dass wir davon ausgehen können, dass sich das fortschreibt. Und dann brauche ich so ein Early Warning System und muss eben mal immer wieder auf den Horizont gucken, um frühzeitig schon präventive Strategien zu erarbeiten. Das wäre so dieses adaptive Entwickeln, ne? Weil wenn es zu rigide oder zu blind ob der Konsequenzen wird, dann bricht uns das alles zusammen. Und das ist natürlich die Botschaft aus der Nachhaltigkeitsforschung. Leute, wenn ihr denkt, dass wir mit dem Weitermachen wie bisher überhaupt den Wohlstand sichern können, dann habt ihr leider genau nicht hingeguckt, wie die Bestände und die Kollateralschäden sich verringert und aufgebaut haben. Ne, beides. kannst du überhaupt nicht davon ausgehen, dass du immer noch gleich viel Grundwasser rausbekommst, wenn du es gleichzeitig mit so viel Gülle verschmutzt, weil du deinen Fleischkonsum nicht in den Griff bekommst und die Tiere lieber quälen willst, um es mal einmal plakativ im Kreis zu führen, so, ne? Und da eben hinzugucken und zu überlegen, wie können wir denn dann, und das wäre so die Zielmarke, was Wohlstand wirklich ausmacht, ist eine Kombination aus materiellen und immateriellen Faktoren in unserem Leben. Und wie können wir die eigentlich besser greifen, und zwar realweltlich greifen, anstatt das nur mit Preisschildern machen zu wollen, wie das zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt macht, um die zu sichern. Und dann weiß ich, Freiheit gewinne ich dadurch, dass ich das Ziel anpeile, gut ernährt zu werden. Und wenn dann der Fleischkonsum sich wieder runterschraubt, und zwar vielleicht auf die Höhe, die sowieso jede gesundheitsberatende Instanz mir nahelegen würde, dann ist das überhaupt kein Verzicht, Verbot, Verlustdiskurs, sondern ist das ein Lernprozess. Und eigentlich ja sogar eine Verbesserung, weil ich ja sogar meine eigene Gesundheit noch verbessern kann. Und das ist eben so wichtig, zu überlegen, was sind die Zielwerte von so einer Wohlstandsidee und wie bleiben wir möglichst flexibel und frei und kreativ in den Bedürfnisbefriedigungsstrategien. So. Und das wäre ja eigentlich das, was auch diese Aufbruchsstimmung und sowas und den Mut, dass wir das schaffen, wieder freisetzen könnte. Und letzter Satz dazu, ich habe mir da die Definition eben angeguckt von der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die ja aus einem globalen Konsens zwischen 193 Staaten noch 2015, das können wir uns heute kaum mehr vorstellen, dass sie friedlich darüber beschieden haben, welche Ziele, 17 an der Zahl, wir verfolgen sollten, damit gutes Leben für alle auf einem Planeten funktionieren kann und welche Dinge wir da mal verändern sollten. Dann haben wir in Deutschland aber sogar noch eine Umfrage gehabt, 2017 noch, gut Leben in Deutschland. Die ist so total dann mit einem Regierungswechsel wieder rums in der Versenkung gelandet, obwohl das die Bemühung war, dem Experten Empfehlungen, die ja eher so top-down kommen, eine durch Befragungen zusammengetragene Liste von Indikatoren dem gegenüberzustellen, was sich die Menschen wirklich wünschen, wenn man sie befragt. Und das Schöne ist, dass es sehr, sehr, sehr viele Übereinstimmungen gibt. Und dann gibt es als drittes eben die OECD-Initiative Wellbeing. House Life, da kann man auch schön rumspielen mit dem, was ist mir eigentlich wichtig für ein gutes Leben. Da kommen auch ähnliche Grundlagen raus. Und die sind dann sauberes Wasser, saubere Luft, aber auch sicheren Wohnraum, eine Tätigkeit, wo ich Teilhabe habe. Es geht gar nicht immer darum, mehr zu verdienen, sondern dass ich das Gefühl habe, ich falle nicht zurück und ich habe Zugang zu den Dingen, die mir wichtig sind. Und da sind natürlich Gesundheit, Bildung, Energieversorgung, all die Themen, die wir jetzt die Sorge ja auch sehen, oder Energiepreise gehen hoch, boah, ich kriege gar keinen Termin mehr beim Arzt, obwohl ich ganz viel Geld zahle in der Krankenversicherung. Wie kommen meine Kinder überhaupt noch auf eine Schule oder gibt es gar nicht mehr genug Erzieherinnen? Das ist alles unter Druck, aber das poltert nicht einfach aus mehr Bruttoinlandsprodukt raus, sondern das poltert nur aus guter Politik raus, die sagt, das sind die Ziele, die wir erreichen wollen. Und dann überlegen wir, welche Geschäftsmodelle und welche Anreize und welche Regelbedingungen können denn dazu beitragen, dass privatwirtschaftliche Akteure in der Lage sind, diese Dienstleistungen anzubieten.
Ja, ich glaube, die wichtigste Frage ist tatsächlich auch, und das ist ja das, was diese Umfragen auch mit reingebracht haben, was heißt denn überhaupt für mich persönlich Wohlstand? Was ist mir da wirklich wichtig? Und wieder in Bezug auf die Werte kommt. Ich finde das so spannend. So wenige Menschen haben überhaupt eine Ahnung davon, was ihre wichtigsten Werte im Leben sind. Und
Ist es so?
wundern sich dann, dass so viele darauf rumtrampeln. Und dann natürlich eine entsprechende Unzufriedenheit ist. Wie können wir den
Aber ist
Menschen...
das so? Kannst du das noch mal kurz ausbreiten? Dieses, viele wissen gar nicht, was für sie die wichtigsten Werte sind. Sind das echt die Erkenntnisse, die
Also das
ihr
ist
jetzt habt?
zumindest, das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, wenn man da wirklich mal reingeht und Menschen fragt, also erstmal allein diese Frage, was ist dir dann wirklich wichtig im Leben? Da ist manchmal erstmal Stillstand, Nachdenken, was ja grundsätzlich schon mal gut ist, weil dann powert man nicht einfach irgendetwas raus, sondern lässt es wenigstens wirken. Und trotzdem machen sich viele über die wichtigsten Fragen im Leben eben genau darum, worum geht es denn wirklich im Leben? Was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Viele nehmen sich, entweder nehmen sie sich die Zeit da nicht für, das ist so meine Erfahrung, oder aber es ist ihnen tatsächlich nicht wichtig. Und das Spannende ist ja spätestens dann, wenn der Schmerz auf einmal richtig groß wird, dann fangen die Menschen an, sich solche Fragen zu stellen. Und das Ding ist ja, da eben auch nochmal die Frage an dich, was passiert mit einer Gesellschaft, es sei denn, du hast da ganz andere Ergebnisse, da wäre ich sehr neugierig, was passiert mit einer Gesellschaft, die sich ihrer Werte nicht bewusst ist?
Ja, ich habe in der Auswahl dessen, weshalb ich dann mit Wohlstand eingestiegen bin und dann ja auch durchgegangen bin, ne, wie könnte Politik eigentlich viel transparenter, wohlstandssichernd sich darstellen, indem sie die Wirkungsorientierung nach vorne zieht und das auch kommuniziert, wie tatsächlich Politik wirkt und warum manche politischen Entscheidungen ein bisschen länger brauchen, bis man die Ergebnisse wirklich sieht. Das wäre ja eigentlich so eine Ermutigung. Und ich habe Wohlstand gewählt, weil ich auf den Plakaten, das war in der EU-Wahl noch, eben geguckt habe, was steht denn da so drauf? Das waren ja ganz viele so Einwortplakate. Und das waren eigentlich so Zielwerte, ne? So Sicherheit, Freiheit, Wohlstand, Frieden kam noch mit durch. Aber nicht eins, und das hängt dann vielleicht doch mit der Frage, die du oder mit der Auskunft, die du gerade gegeben hast, zusammen. Nicht eins hat sich die Mühe gemacht zu sagen, unter welchen, also wann haben wir das denn erreicht? Ne? Also was sind die Grundbedingungen dafür, dass wir sagen, in dieser Gesellschaft ist Wohlstand wieder da? Und dann ist es natürlich einfach, sich ganz unterschiedliche Dinge vorzustellen. Und wenn man nicht mal die gleiche Wissensbasis hat, ob der Konsequenzen von politischem Handeln oder auch Nichthandeln, das ist ja auch wichtig, ein ne? Thema, wann kippt es einfach um und ist nicht mehr da, dann kann man sich ja auch gar nicht darüber verständigen, wie zum Beispiel materielle und immaterielle Gewichtungen in unserem Wohlstandsverständnis sich auch neu ausbalancieren sollten. Und im Moment ist ja zum Beispiel dieser Zeitwohlstandsbedarf bei vielen total hoch, weil sich alle überstrapaziert fühlen, weil ja auch die Intensität, wir schreien immer darüber, die Leute arbeiten zu wenig und solche Sachen. Also erstens ist die Intensität dessen, was wir in eine Stunde packen, ja ganz anders als noch von 10, 20, 30 Jahren. Das heißt, ich arbeite vielleicht nur genauso viele Stunden oder eine weniger, aber das, was ich da wegrocke und was in meinem Körper und meinem Hirn prozessiert werden soll, das hat eine ganz andere Wirkung auf mich als System, als biologische verfasstes System oder eben auch soziales. Und die Frage auch dieses, warum bin ich nicht mehr so klar mit meinen Werten? Vielleicht hat das auch mit dieser Überstrapazierung zu tun, weil wir gar nicht mehr innehalten können. Wir rasen ja durch diese Tage und das, was uns eigentlich den wichtigen ja, die wichtige Resonanz oder Rückmeldung geben würde, unter welchen Bedingungen fühle ich mich denn ja, wertvoll versorgt oder wertvoll eingebettet oder den Werten nahe, dass das in dem ganzen Multitasking auch so versandet. Und dann sind wir total happy, wenn wir die Checklists vielleicht noch geschafft haben. Aber wie es uns dabei ging und welche von den Formen, wie wir die Checklists abgearbeitet haben, uns besser tat oder nicht. Da brauchst du ja dann immer fast so Coaching-Interventionen und mal so einen Moment von Stopp oder eine Krankheit oder eine Corona-Pandemie, ne? Um mal einmal kurz innezuhalten und sagen, was machen wir hier eigentlich?
Ich glaube, da sind wir genau an dem Punkt, sich die Zeit zu nehmen in dieser Komplexität, und tatsächlich Schnelllebigkeit, wenn man sich überlegt, ne, dass, wie du so schön gesagt hast, was eine Person heute im Unternehmen macht, haben früher 3 bis 5 Personen gemacht. Und dummerweise durch die Rationalisierung haben die Unternehmen halt festgestellt, okay, scheint ja irgendwie zu funktionieren, dass tatsächlich mittlerweile wir natürlich viel, viel leistungsfähiger werden müssen, notgedrungen. Wie deiner Meinung nach, und da möchte ich auch ein bisschen noch auf dich ganz persönlich kommen, machst du das denn, dir immer mal wieder Raum zu schaffen, Zeit für dich, hieß ja mal so schön Me-Time, aber tatsächlich mal innezuhalten und wirken zu lassen, sag mal, was passiert da eigentlich gerade mit mir?
Also ich habe dadurch, dass meine Kinder sind jetzt so Grundschul noch und 8. Klasse, die sagen noch, Mama, ich habe Bock mit dir Zeit zu verbringen. Das dauert jetzt ja nicht mehr lange, bis das irgendwann vorbei ist. Und das war mir immer total wichtig. Und da merke ich halt immer die Grenzen von dem, ich brauche so ein, es gibt so einen Bremsweg. Also von dem einen Modus in den anderen zu finden und zu sagen, jetzt muss ich da wirklich mal einen Haken dahinter machen, anstatt dass das Hirn noch die ganze Zeit was anderes weiterläuft und ich in einer anderen Situation schon bin. Da bin ich nicht besonders gut drin zwischendurch. Eigentlich hatte ich das eine Zeit lang ganz bewusst, so die letzte Zugstation, die letzten 10 Minuten kommt das alles zu. Vorher habe ich meine To-Do-Liste für morgen geschrieben, dass ich mal 10 Minuten aus dem Fenster gucke und mal einmal diesen Übergangsprozess von der einen Situation und der einen Rolle in die andere schaffe. Im Moment gelingt mir das nicht sehr gut, weil ich auch irgendwie viel im Homeoffice arbeite. Und da habe ich gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so gut ist. Also, dass man wenigstens überlegt, die Dinge, die ich eher arbeitstechnisch verarbeite, auch örtlich vielleicht zu trennen von dem, wo ist denn eigentlich eine andere Form des Seins eingebaut? Also die Strukturen, die uns umgeben, tragen ja dazu bei, ob uns das leichter fällt oder schwerer fällt. Da bin ich auch nicht gut drin im Moment. Also es war jetzt einfach ein bisschen doll alles, weil ich wirklich Sorge hatte, wie viel uns da ins Rutschen kommt. Und sonst ist es, glaube ich, total zentral, die Rückbindung in den Körper zu finden. Also es waren tatsächlich auch immer die Rückmeldungen. Ich bin ja so eine Kopfarbeiterin. Gibt es für andere vielleicht genau was anderes, die sehr körperlich arbeiten? Diese Balance, dass wir uns in all unseren unterschiedlichen Formen des Seins möglichst versuchen zu balancieren. Und bei mir hilft dann wirklich das mit dem Yoga oder Qigong. Ich habe mit Qigong und Fasten meinen Bandscheibenvorfall rückdrehen können, nachdem ich auf Tilidin und dem ganzen Irrsinn wirklich nur abgespackt bin und dachte, boah, ich halte das nicht aus, das muss raus aus meinem System. Und das dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Und deshalb ist für mich dieses Zurückbinden in den Körper und spüren, was ist da an Taktung hilfreich, an Signalen, die da kommen, hilfreich. Und dann wäre eben schön, ein bisschen früher zu merken, wann müsste ich stoppen, damit ich nicht, bei mir ist das in so einer Überarbeitungsphase, dann tatsächlich 2, 3 Tage brauche, bis dieser Bremsweg vorbei ist und ich das Gefühl habe, puf, jetzt ist alles in diesem automatisierten, ritualisierten Durchdrehen wieder auf eine Geschwindigkeit zurückgepegelt worden, die mit einer gewissen Ruhe zu führen findet. Und ich finde, dieses zwischendurch zu merken, schaffe ich es noch ruhig zu bleiben, bin ich in mir, habe ich die Möglichkeit, schnell Kontakt zu mir aufzunehmen. Das ist eigentlich so ein kleines Ding, das könnten wir uns ein paar Mal am Tag gönnen. Ich sage wieder nicht, dass ich das gerade perfekt mache, aber ich weiß es aus den unterschiedlichsten Praktiken, die ich versucht habe, dass das hilft.
Absolut. Und ich glaube, jeder kriegt mit, dass du ja extrem schnell bist. Ich bin ja dankbar, dass du wenigstens zwischendurch eine Pause machst, wo ich reinkomme. Ich glaube, ansonsten könnte man dich auch gar nicht bremsen. Und ich hole dich jetzt mal ganz bewusst, nämlich mit einer bestimmten Frage runter, was das Ganze angeht. Was sind die Dinge, die dich in der Tiefe berühren, dir den Atem verschlagen oder wofür du richtig, richtig brennst?
Ja, es gibt so zwei. Also es gibt ein, was mit so einer unfassbaren Dankbarkeit zu tun hat. Und ich finde, die Schönheit der natürlichen Wesen, das haut mich immer wieder weg. Also wenn man sich anguckt, ein Schmetterling, ich meine, da könnte auch einfach ein Tier von A nach B fliegen und irgendwas bestäuben, aber das ist in sich so unfassbar schön und so, ja, so perfektioniert. Also warum ist da auch noch wirklich so viel Farbe drin und dieser Staub und diese Anordnung von Partikelchen, die es auch fragil machen und deshalb aber gleichzeitig eben so beeindruckend, wo man sich überlegt, mit welcher Verschwendung die Natur oder ein menschliches Auge Dinge sich überlegt hat, die man wahrscheinlich auch weniger schön und weniger fragil und weniger durchdacht hinbekommen hätte. Und wie absurd es dann zwischendurch ist, dass wir uns so Homo Deus-mäßig dafür abfeiern. Ich weiß noch, bei Vodafone war das, stand ich da auf der Bühne und die kam mit ihrem bescheuerten Roboterhunter wieder durch. Die waren völlig begeistert mit dem Joystick, weil das Ding mit seinen grünen Augen so tapselig nach hinten hochspringen konnte. Ich sagte, Leute, euer Ernst? Da steckt ihr die klügsten Menschen rein, da steckt ihr die Kohle rein, um zu replizieren, was schon da ist? Und das ist ja etwas, was in unserem Fortschrittsmodell so wahnsinnig fehlläuft, dass wir den Eindruck haben, wir können alles ersetzen. Und wenn man damit Geld verdient, ist das ein Beweis dafür, dass die Welt das brauchte. Und damit bin ich vielleicht bei dem Punkt, der so die Urpower aus dem raus will, bis zur Selbstzerstörung, dass damit dürfen die nicht durchkommen. Das darf nicht sein. Also so ein ganz, ganz tiefer Gerechtigkeitsimpuls, so ein ganz tiefes Momentum für, das ist missbräuchlich. Ja, ist so eine andere Energie. Das muss stoppen. Und das Zweite ist halt so dieses Wow, wie können wir das mehr schützen? Wie können wir das mehr sehen? Wie können wir das wieder mit dem Respekt und der Ehrfurcht auch wahrnehmen und sagen, wir haben nicht das Recht, das alles kaputt zu machen, nur weil es technologisch ginge?
Ah, merkst du einen Unterschied gerade? Ich finde das so schön. Danke dafür, Maya, dass du uns da tatsächlich mal auch in deine Gefühlswelt so reinbringst. Und es hat ja auch einen Grund, dass du dich so intensiv mit dem Thema der Nachhaltigkeit beschäftigt hast. Und wenn wir jetzt auch noch auf das Thema KI eingehen würden, ich glaube, da hätten wir noch mal mindestens 2 Stunden, wo wir reingehen können, genau das ja eben auch zu sehen. Welches Recht haben wir, Aber gut, wir lassen das jetzt einfach mal, weil ansonsten, wir sind eh schon deutlich drüber. Aber es macht mir gerade überhaupt nichts, weil das so schön ist, mit dir da auch so reinzugehen. Wenn ich mir das jetzt gerade vorstelle, Maya sitzt da, sieht diesen Schmetterling und erkennt die gesamte Komplexität des Lebens da drin. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und dass du da aufblühst, yes. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen.
Aber man braucht auch nur sich vorstellen, dieser Moment, wenn ein Schmetterling sich bei dir zufällig auf den Arm setzt, also wir hören alle sofort auf, weil es sanft ist, weil es ein Geschenk ist, weil es eine Berührung ist. Und das sind ja die Reminder im Prinzip.
Absolut. Und das ist ja genau das, was uns so sehr auch verloren gegangen ist. Verbundenheit oder fühlen generell. Also ich weiß nicht, wie du es erlebst, wie viele Menschen, Männlein wie Weiblein, also völlig egal, ob es Männer oder Frauen sind, haben das Fühlen verlernt. Also das, was uns als Menschen doch wirklich ausmacht. Und wir sind nun mal keine Freitags, die allein auf einer Insel leben. Wir sind einfach Menschen, die Verbundenheit benötigen. Ich meine, das wissen wir ja schon aus der Wissenschaft. Wenn man ein Baby allein lässt, stirbt es innerhalb kürzester Zeit. Und wo haben wir uns dahin entwickelt, wenn, wie du es gerade so schön sagst, wir uns wirklich darauf einlassen, es so sehr genießen? Okay, ich lasse es jetzt, weil ich muss zum Ende kommen, hilft nichts. Was ist deine Botschaft, liebe Maya, die du ganz persönlich für die Frauen da draußen hast?
Ich glaube, es ist jetzt tatsächlich wichtig zu merken, wie doll der Backlash gegen Frauen auch sich richtet. Also das Lebendige inkludiert Frauen und eine weibliche Seite. Wenn wir uns angucken, dass Elon Musk da rumfantasiert, jetzt müssen wir effiziente Regierungen mit Männern, wenn wir uns angucken, dass es 7 Männer sind, die jetzt bei der Christdemokratischen Partei die Regierungsverhandlungen führen, dieses Abwerten von jetzt reicht's mal mit dem Gefühligen, da sind wir ja bei all den Themen, ne? Wer trainiert sich das eigentlich wie effektiv ab und warum? Und vor allem auch diese Fähigkeit von vielen Frauen, ich sage nicht, dass es Männern nicht liegt, aber dieses systemische Sehen, diese Verbundenheit sehen, dieses ist der Tribe in Ordnung, sich selbst nicht immer nach oben katapultieren zu wollen, sondern zu sagen, ich kann auch mit einer anderen Rolle, wenn ich sehe, dass das Gesamtgefüge gut funktioniert, gut klarkommen. Da habe ich zumindest in dem Buch, was ich da vorgeschrieben habe, unsere Wir können auch anders, wirklich einen signifikanten Unterschied gesehen, wenn ich mir angeguckt habe, wer schafft das, Systems Leadership zu machen, bis hin zu Spenden. Das war so mein Vergleich, war Jeff Bezos mit Mackenzie Scott, seiner Ex-Frau. Er baut sich die Bezos-Akademien, die Bezos Earth Fund, die Bezos, überall Bezos drauf und dann sollen die Leute ein Bezos-Mindset aus den Bezos-Academies rauskriegen und denkst nur so, oh Gott, also da ist sich jemand wieder am Klon. Und bei Mackenzie Scott war es, dass sie gesagt hat, ich finde es erstens nicht richtig, dass einzelne Menschen so unfassbar viel Geld bekommen, da ist strukturell was nicht in Ordnung. Und dann überlege ich mir, wie wir diese Strukturen ändern können, da bin ich aber nicht die Expertin drin, sondern es können andere viel besser. Und dann gucke ich mir doch mal an, welche Initiativen an wichtigen Stellen, wie zum Beispiel Community Banking war eins oder eine andere Form von Care Work, das richtig gut machen. Und ich gebe denen einfach Geld und die müssen auch mich nirgendwo groß draufschreiben und mir auch nicht mit feuchten Augen gegenübertreten, sondern ich weiß, die können das besser und ich habe das Vermögen, Vermögen als ein Verb, ich kann etwas beitragen, das zu beschleunigen und das zu unterstützen, damit insgesamt ein besseres System rauskommt. Und das ist für mich so ein zwei unterschiedliche Formen von Heldentum. Und wir haben das so krass auf dieses, die sitzen oben, die feiern wir ab. Und nur weil sie oben stehen, ohne zu gucken, wer da eigentlich alles dazu beigetragen hat und das ganze Ding darunter am Laufen lässt. Und dann ist natürlich mit dem Heldentum verbunden, oh Gott, ich darf nie wieder von dem Thron runter. Und dann kommen die Ellbogen und dann kommt das Wegtreten und dann kommen die blöden Stories. Ja, du bist doch der Beweis dafür, dass Quotenfrauen nicht, also Quote ganz mistig ist. Du schaffst das doch auch ohne Quote. Du bist doch hier jetzt bei uns drin. Das ist so ein fieses Einlullen, ne? Siehst du, du bist doch die Exzeptionelle und jetzt lass dich doch nicht dahin bringen, Thema Institutionen, ne, und Thema, wie schützen wir die, dass es da irgendeine Form von Unterstützung für Frauen bräuchte. Die sind halt dann nicht so gut wie du auch. Und dann lassen wir uns so schnell in diese blöde, dominanz- und hierarchieorientierte Form rüberlocken, weil wir geschmeichelt werden. Und das müssen wir sehen. Zu sagen, nur weil ich das geschafft habe, war das keine artgerechte Haltung und nur weil ihr mich jetzt hier gerade versucht auf eure Seite zu ziehen in dem hierarchischen Modell, weiß ich, dass auch Männer darunter leiden. wie hiermit die Umgangsformen sind. Und dass wir diesen Kompass gerade nicht verlieren dürfen, weil er für uns noch leichter verfügbar ist, aber weil der Backlash gegen uns auch besonders hart ist.
Okay. Danke, liebe Maya. Wo findet man dich, wenn man mehr über dich wissen möchte?
Also ich habe jetzt angefangen, weil dieses X ist ja unerträglich geworden. Das war vorher meine Plattform mit vielen, vielen Followern. Und jetzt habe ich angefangen, LinkedIn aufzubauen. Das ist für mich auch die beste Plattform im Moment, um ein bisschen in Interaktion zu bleiben. Und ich bemühe mich da eben mehr auszubauen, weil da auch die Chance ist, eher in so einer Bloglänge mal ein paar Sachen etwas länger darzustellen und mit vielen Quellen anzureichern, damit ich nicht nur meine Meinung kundtue, sondern eben tatsächlich eine Perspektive anbieten kann, wo Menschen auch nachlesen können, auf welchen Studien, aus welchen Informationen hat sie das jetzt eben entwickelt.
Okay, und ansonsten gibt es natürlich deine Webseite, es gibt deine Bücher, kommt alles mit
Oh
in die
ja, das
Shownotes
auch.
rein. Genau. Also wer da mehr wissen will, die einfachste Variante tatsächlich über LinkedIn meine Anfrage zu machen. Und ansonsten kann ich einfach die Bücher sehr, sehr empfehlen. Es hat einen Grund, dass sie Bestseller geworden sind. Und ich glaube, du, liebe Zuhörerin, hast mitbekommen, was tatsächlich möglich ist, welche Chancen wir haben. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Aspekte, einmal eben sich Gedanken über die Werte zu machen, wieder in das Fühlen reinzukommen und gleichzeitig eben auch zu sehen, wir haben es in der Hand, wie unsere Zukunft tatsächlich sein kann. Du hast es in der Hand. So war es mit der Wahl und so wird es auch mit der Zukunft sein, weil letztendlich, wenn wir nicht anfangen, etwas zu machen, und das haben wir oft genug in der Geschichte erlebt, dann macht es einer und zwar nicht ganz so, wie wir es gerne haben wollen. Liebe Maya, danke, dass du hier warst. Danke, dass du uns hier so viel gezeigt hast. Ich danke dir, liebe Zuhörerin, dass du deutlich länger zugehört hast, weil ich die Maya einfach auch nicht bremsen wollte. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Zeit, hab ein ganz tolles Wochenende. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib ihm gern Like, bewerte auf deiner Lieblingsplattform den Podcast, wenn er dir insgesamt gefällt, mit einer 5-Sterne-Bewertung, wie auch immer du es machen möchtest, empfehle ihn weiter, weil nur dadurch lebt natürlich auch dieser Podcast. Maja, danke für alles, was du uns hier heute gegeben hast.
Ich danke ganz herzlich für die Einladung. Ich habe noch einen Spruch tatsächlich, den ich von einem ganz tollen Mann mitbekommen habe, der mir gerade einfällt.
Gerne.
Und der gibt, glaube ich, Mut, also dem Thema Menschenbild, weil uns das ja gerade so ein bisschen ins Rutschen gerät, ne? Die Leute sind so egoistisch und so. Er hat immer, Hans-Peter Dürr war das, er ist Astrophysiker, Quantenphysiker, Friedensnobelpreisträger. Und er hat zu mir gesagt: Maja, unsere Rolle ist doch gar nicht, den Leuten zu sagen, was sie tun sollen, sondern unsere Rolle ist es, ihnen zu erlauben, sich an das zu erinnern, was sie eigentlich wissen.
Wow. Und ich erweitere es, was sie eigentlich sind. Superschön. Danke, Maya.
Vielen Dank.
In der Arbeit mit tausenden Menschen in über 25 Jahren habe ich eines herausgefunden. Es ist die innere Haltung, die wirklich alles verändert. So wie es sich in vielen der Interviews mit meinen Gästen gezeigt hat. Wenn du für dich eine innere Stärke, innere Sicherheit und Haltung bekommen möchtest, die es dir erlaubt, mit jedem Menschen und jeder Situation souverän umgehen zu können, ohne dabei deine Weiblichkeit opfern zu müssen, dann melde dich bei mir. In einem gemeinsamen Gespräch finden wir heraus, was es jetzt genau braucht und ob wir beiden zusammenpassen. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.